Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Eckhard Rölke.
Guten Abend. Dieser Krieg ist ein Kulturkrieg. Das sagt die ukrainische Künstlerin Daria Kuzmitsch. Wie sie das begründet, gleich wird sie es uns erklären. Außerdem sprechen wir über die türkische Filmproduzentin Çiğdem Mata. Sie ist im Zusammenhang mit dem Prozess gegen den Mäzen Osman Kavala in der Türkei zu 18 Jahren Haft verurteilt worden. Und wir besuchen das Crossing Europe Film Festival in Linz. Sie hören Fazit, die Kultur vom Tage. Heftig wurde in den vergangenen Tagen hier in Deutschland über den Krieg in der Ukraine diskutiert. Der starke Text von Jürgen Habermas in der Süddeutschen Zeitung, eine wütende Antwort von Simon Strauß in der FAZ und dann gleichzeitig dazu der offene Brief von Alice Schwarzer und ihren Mitstreitern, die Kritik daran, ihre Verteidigung im Spiegel, Edgar Selge im Tagesspiegel. Jetzt sind, bis auf Weiteres, die Argumente ausgetauscht und abgewogen. Zeit, diesen offenen Brief zu bewerten. Zeit für einen Kommentar von Wladimir Balzer.
Dieser Brief will Frieden. Wer will das nicht? Nur bitte nicht um jeden Preis. Russland bedroht, zumindest rhetorisch, die gesamte freie Welt. Was die Unterzeichner befürchten, nämlich eine weitere Eskalation, ist damit längst im Gange. Immer wieder sagen es uns russische Intellektuelle, weil sie ihr Land kennen. Verhandlungen mit Russland werden im Kreml als Schwäche des Westens interpretiert. Eine für beide Seiten akzeptable diplomatische Lösung ist fern, wenn sie überhaupt je kommt. Natürlich heißt es nicht, dass man es nicht immer wieder versuchen muss, aber die bedauerlichen Realitäten sind nun mal andere. Genau denen scheint sich der Brief aber nicht zu stellen. Abgesehen von seiner streckenweise fast unlesbaren Vernebelung der eigenen Argumentation. Vage und zum Teil verschwurbelt, veröffentlichen also Künstlerinnen und Wissenschaftler einen offenen Brief und erwarten danach eine gute Debatte. Dafür sollte man ihn aber nicht dreimal lesen müssen, um ihn zu verstehen. Das bedeutet aber auch nicht, dass die Unterzeichner niedergebrüllt werden, wofür sich einige Vertreter der Ampelkoalition nicht zu schade sind, wenn etwa FDP-Verteidigungspolitikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann davon sprach, dass die Unterzeichner ihren Wertekompass mit dem Hammer gerade rücken sollten. Das ist eine martialische, inakzeptable Sprache. Dabei ist das Streiten um deutsche Sicherheitspolitik mehr als nötig. Seit dem 24. Februar ist Europa ein anderer Kontinent und Deutschland ein anderes Land. Das sind gerade mal 10 Wochen. Das ist eine Geschwindigkeit, die die meisten von uns überfordern dürfte. Auch als Politikerin, auch als Künstlerin, auch als Wissenschaftler. Dieser Krieg mitten in Europa treibt uns auch als nicht direkt Betroffene an die Grenzen. Aus eigener Erfahrung lässt sich sagen, das betrifft auch Journalisten, die gerne berufsbedingt Distanz halten, es ihnen aber diesmal schwer fällt. Und zwar, weil es in diesem Fall in unserer Nachbarschaft wirklich um alles geht. Um Frieden, Demokratie, ums Überleben. Unter dieser Voraussetzung werden Diskussionen gerade sehr emotional geführt. Denn es geht jetzt um die Frage, was müssen wir Deutschen vor dem Hintergrund der Geschichte für den Frieden in Europa tun? Das wütende Geschick erdulden oder sich waffnend gegen eine See von Plagen, durch Widerstand sie enden, wie Schlegel einst die wichtigste Stelle bei Hamlet übersetzte. Sein oder nicht sein. Darunter wird es leider nichts mehr. Und da diese Debatte so grundsätzlich ist, müssen die Argumente auf beiden Seiten gut sein. Es braucht eine informierte, kluge Diskussion, die Dilemmata offenlegt und dabei nie aus den Augen verliert, dass alle vernünftigen Menschen dasselbe Ziel haben. Ein friedliches Europa. Um das zu erreichen, braucht es aber mehr als nur abstrakte pazifistische Ideale. Dazu braucht es Sinn für die Realitäten.
Sein oder nicht sein, darunter wird es leider nichts mehr, die Meinung von Wladimir Balzer. So wichtig es ist, diese Diskussion über Krieg und Frieden zu führen, über Waffenlieferungen und die atomare Bedrohung, die im Raum steht, so wichtig ist es auch, Künstlerinnen und Künstler zu Wort kommen zu lassen, die unmittelbar betroffen sind von diesem Krieg. Eine solche Künstlerin ist Daria Kuzmitsch. 1991 wurde sie in Kiew geboren. Sie lebt in ihrer Heimatstadt, aber auch viel in Berlin und auch in Wien. Und von dort ist sie nun zugeschaltet. Frau Kuzmitsch, guten Abend.
Guten Abend.
Sie waren vor wenigen Tagen in Venedig bei der Biennale und haben dort Künstlerinnen und Künstler, Freundinnen und Freunde aus der Ukraine getroffen. Was waren das denn für Begegnungen in Italien?
Ich war früher nicht in Venedig. Das war meine erste Reise. Und es war auch schwierig, die Stadt und Kunst wahrzunehmen im Zusammenhang mit dem Krieg. Also unsere Optik ist jetzt sehr stark vom Krieg betroffen. Ich bin deswegen extra gekommen, um meine Freunde zu treffen tatsächlich und die Präsentation vom ukrainischen Pavillon wahrzunehmen.
Ich kann mir vorstellen, dass man das wirklich nicht trennen kann. Die aktuelle Situation, die Erfahrungsberichte, die Sie gehört haben von Ihren Freundinnen, Freunden, Kollegen und dann aber auch das Sprechen über Kunst wahrscheinlich, das Rezipieren von Kunst.
Ja, das ist nicht einfach und einige Künstlerinnen sind extra nach Venedig gekommen und zum Beispiel Aleftina Kachidze, sie ist direkt von Musici gekommen, das ist in der Nähe von Kiew und nicht weit von Bucha. Und sie hat diese ganze Zeit dort verbracht und dann nach Venedig gekommen, um in einer Diskussion, Panel-Discussion vom ukrainischen Pavillon zu sprechen. Und sie hatte sehr kontraste Erfahrung, direkt vom Bunker in Venedig anzukommen und diese prächtige Atmosphäre zu sehen.
In einem Interview, Frau Kuzmich, haben Sie gesagt, der Krieg sei ein Kulturkrieg. Was haben Sie denn damit gemeint?
Ich habe gemeint, dass es besteht eine jahrelange kulturelle Propaganda von Russland als Imperium. Russland hat viele kulturelle Erbe von anderen Völkern, die zum Beispiel in ehemaliger Sowjetunion waren und innerhalb von Grenzen von Russland auch. Diese Kultur hat Russland angeeignet. Ich finde, das muss man jetzt, diese Konstrukte, die im Bewusstsein von Menschen präsent sind, muss man aufhellen und dekonstruieren.
Dekonstruieren heißt auch, könnte man das so sagen, vielleicht auch renationalisieren?
Ja, also man kann so sagen, aber weil Kultur ist auch unsere Identität. Wenn unsere Geschichte von uns genommen wurde und als andere Geschichte genannt von dieser Imperie, das muss man so sagen und diese Geschichte muss man lernen. Unsere Kenntnisse über die Kultur muss man wieder überlegen und anschauen durch andere dekolonialen Sicht.
Vor kurzem hat die National Gallery in London das Bild Russian Dancers von Edgar Degas, dem impressionistischen Maler, in Ukrainian Dancers umbenannt. Was halten Sie denn davon? Ist das genau so ein Schritt, den Sie befürworten?
Ja, das ist ein Schritt, den ich befürworte. Und ich finde, viele Kunstsammlungen und Kunstbegriffe muss man auch wieder durch diese Geschichte anschauen und neu bedenken.
Jetzt wird der Kunsthistoriker und Kurator Eckhard Gillen heute in der Süddeutschen Zeitung mit folgendem Satz zitiert: Die Kunst der Moderne hat eigentlich mit dem Prinzip der Nationalkunst gebrochen. Was würden Sie denn, Frau Kuzmich, ihm entgegnen?
Ich würde sagen, dass also zum Beispiel es gibt trotzdem den Begriff Russian Avantgarde und es wird weiter so benutzt. Ich merke, dass einfach das Wort zum Beispiel Russian für verschiedene kulturelle Ereignisse wird immer noch benutzt in großen Kunstausstellungen, obwohl diese Idee sehr attraktiv ist und ich finde sie auch richtig von diesem Kunsthistoriker. Aber man muss auch sehen, dass einige Kulturen wurden angeeignet. Bevor man diese Idee ansetzt, muss man diese Aneignungen genauer sehen.
Es gibt Tage, Frau Kuzmich, an denen in Deutschland zumindest der Krieg in der Ukraine nicht mehr Thema Nummer eins ist in den Nachrichten. Stellt sich so etwas allmählich ein wie ein Kriegsalltag?
Ja, ich merke, dass in Nachrichten es wird auch viel auf ökonomische Krise viel Akzent gelegt und dass es Preise werden steigen. Ich finde, man muss diesen Zusammenhang mit dem Krieg nicht verlieren, weil genau auch diese Prozesse in europäischer Gesellschaft sind auch damit verbunden, dass zum Beispiel wegen dem Krieg werden jetzt landwirtschaftliche Prozesse in der Ukraine abgebrochen. Russische Armee enteignet zum Beispiel die landwirtschaftliche Güter und Technik. Und das hat einen Zusammenhang mit Wirtschaft, zum Beispiel in Deutschland. Und ich finde, man muss das auch in Zusammenhängen darstellen.
Sie haben es gesagt am Anfang unseres Gesprächs, Frau Kuzmich, dass Ihr Denken, Ihr Reden durch die Optik, die Kriegsoptik bestimmt wird in diesen Tagen. Haben Sie überhaupt Zeit, eigene künstlerische Projekte voranzutreiben? Oder wie soll ich sagen, blockiert der Krieg Ihre künstlerische Arbeit?
Am Anfang des Krieges, also erste Wochen, konnte ich nicht über meine Projekte denken. Ich habe mich sehr in verschiedenen Aktivitäten, um meiner Familie und anderen Menschen der Ukraine zu helfen, ich habe mich sehr stark engagiert. Und ich habe Kunst für einige Zeit als irrelevant wahrgenommen. Aber jetzt spüre ich, dass es wichtig ist, weiter an eigenen Projekten zu arbeiten. Das wird uns helfen, diese Trauma zu überwinden und damit zu leben.
Das bedeutet ganz konkret, Sie arbeiten jetzt in Wien an einem ganz konkreten Auftrag?
Ja, ich wurde noch im Herbst in ein kuratorisches Projekt vom Kunst im öffentlichen Raum Niederösterreich eingeladen, eine Arbeit in der Stadt Traiskirchen zu machen. Also seltsamerweise, das Projekt, ganzes kuratorisches Projekt, beschäftigt sich mit Krise von Europa und Fragen der Solidarität. Und die Stadt Traiskirchen hat einen berühmten Erstaufnahmezentrum von Flüchtlingen. Ich mache eine große Installation in dieser Stadt, die wird im Juli eröffnet.
Der Krieg in der Ukraine ist auch ein Kulturkrieg, das sagt die ukrainische Künstlerin Daria Kuzmich. Aus Wien war sie zugeschaltet. Frau Kuzmich, ich danke Ihnen für das Gespräch.
Vielen Dank.
Viele tausend Menschen sind vor dem Krieg aus der Ukraine geflohen, nach Polen, nach Rumänien, auch nach Deutschland natürlich. Und einer davon ist Pavlo Arie. Er hat viele Jahre in Deutschland gelebt. Zuletzt allerdings hat er in Kiew gearbeitet als Chefdramaturg und Autor am Left Bank Theater. Und nun ist er wieder in Deutschland. Seit Anfang April buchstabiert er hier in Fazit immer am Montag sein Alphabet des Exils. Er berichtet von seinem neuen Leben, von der Solidarität, die er erfährt, der Hilfe, von seinen Kontakten in die Heimat und von seiner Arbeit als Künstler in diesen Kriegszeiten.
Alphabet des Exils von Pavlo Arie.
Buchstabe N, nein, durchgestrichen. Buchstabe L, Liebe. Ich habe erstmal N gesagt. Ich wollte über die Nuklearwaffe sprechen. Und ja, jetzt haben wir besondere Tage. 26. April haben wir alle uns wieder auf Katastrophe in Tschernobyl erinnert. Und meine Mutter war damals als Ärztin da beschäftigt, um andere Menschen zu retten. Sie war 10 Tage nicht zu Hause. Ich war sehr klein und ich konnte nicht verstehen, wo ist meine Mutter verschwunden. Dann kam meine Mutter und sie war schon krank. Und jetzt, meine Mutter lebt noch, aber sie ist sehr krank und sie hat viele, viele OP erlebt. Und meine Familie ist auch irgendwie auch Opfer von dieser Atomkatastrophe, weil diese ganzen Jahre, diese 36 Jahre, wir kämpfen um Leben meines Mutter. Aber gibt es andere Kraft in dieser Welt? Liebe. Und diese Liebe hat uns geheilt und diese Liebe hat uns geholfen, das alles zusammen zu überleben. Und meines Mutter die neue Tage, Monate und Jahre zu verschenken, ihres Leben, ist uns sehr wichtig. Und jetzt ein böser, verrückter Mensch droht für ganze Welt wieder mit Nuklearwaffe, Atomwaffe. Natürlich, wir haben alle Angst, aber ich denke, gibt es in dieser Welt Liebe. Liebe zu unseren Angehörigen. Liebe zu unserem Leben, zu unseren Werten, zu Menschen, die neben uns leben und zu unserer Natur, unserer Erde. Und diese Liebe ist sehr stark. Deswegen, ich denke, auch in diese starke, gefährliche Zeiten, die Liebe muss wieder sehr, sehr starke Waffe für uns werden. Und mit Liebe, wir können um unsere Angehörigen kämpfen. Mit Liebe können wir alles überleben und Liebe ist auch beste Mittel gegen Angst. Jetzt versucht jemand uns wieder in Angst zu verpacken, aber ich glaube, dass das funktioniert nicht mehr. Unser Leben ist so wichtig, wie es dieses Leben für uns mit unserer Freiheit verbunden ist, mit unseren Idealen, mit unseren Ideen und mit unserer große Liebe, die ist stärker als nuklear Strahlung, ja, die kommt auch durch die Wände, durch die sehr unterschiedliche Situationen. Und jetzt muss unsere Liebe uns wieder Kraft geben. Das ist einzige Möglichkeit, uns wieder Glaube zu bekommen, dass wir müssen auf uns kämpfen. Das klingt sehr komisch, ja, Liebe und Kampf, das sind diese zwei Worte, die irgendwie im Konflikt miteinander kommen. Aber wenn ich sage Kampf um Liebe, dann vielleicht gibt es für uns eine neue Sinne. Ja, wie Mutter kämpfen um seine Kinder, wie Leute kämpfen um die anderen Menschen, die für uns wichtig sind.
Im Juni beginnt die Documenta und sie sorgt schon seit Anfang des Jahres für Schlagzeilen. Der Vorwurf, das Kuratorenkollektiv Ruan Grupa unterstütze antisemitische Positionen, weil es israelkritische Künstlerkollektive eingeladen habe, die einen Boykott Israels unterstützten. Mitte Januar sagte der Chef des Documenta-Aufsichtsrates, der Kasseler Oberbürgermeister Christian Geselle, hier in Fazit, für ihn sei das Grundrecht auf Kunstfreiheit entscheidend, eine rote Linie sei noch nicht überschritten.
Für mich und natürlich auch als Jurist ist Artikel 5 Absatz 3 die Kunstfreiheit zu gewährleisten und dann sind Eingriffe möglich, wenn sie Rechte Dritter verletzt, also sprich, wenn strafrechtliche Handlungen vorgenommen würden. Das sind, wenn Sie so wollen, rote Linien. Das ist ganz klar. Hier ist es bislang aus meiner Sicht, sehen auch Dritte so, überhaupt noch nicht zu irgendwelchen antisemitischen Handlungen gekommen. Und Ruan Grupa hat sich auch ganz klar von Antisemitismus und dergleichen distanziert.
Der Vorsitzende des Documenta-Aufsichtsrates Christian Geselle. Ruan Grupa sagte, man werde keinesfalls Antisemitismus dulden und hat eine öffentliche Gesprächsreihe nun angekündigt unter dem Titel »We need to talk«. Die erste der drei Gesprächsrunden wird am kommenden Sonntag stattfinden, 3 Stunden online. Und so können viele Menschen weltweit, auch außerhalb von Kassel natürlich, erreicht werden. Das Thema Antisemitismus und Rassismus in Deutschland heute. Und nun hat sich Josef Schuster, der Präsident des Zentralrates der Juden in Deutschland, zu Wort gemeldet. Er wirft der Documenta, aber auch der Staatsministerin für Kultur und Medien, Claudia Roth, mangelnde Klarheit im Bekenntnis gegen Antisemitismus vor. Carsten Probst, wir müssen diese schon ziemlich emotional geführte Diskussion etwas sortieren. Was sind denn bislang die entscheidenden Punkte in dieser Debatte?
Ja, Herr Rölke, konkret ging es anfangs dieser Debatte, also Anfang des Jahres, ja zunächst um das Kollektiv, das palästinensische KünstlerInnen-Kollektiv, das sich The Question of Funding nennt, also die Frage der Finanzierung, das auch zur Documenta eingeladen ist. Und ja, laut Documenta gehört es zu den Zielen von The Question of Funding, die Förderwirtschaft sowie die Kultur, die diese in Palästina und der Welt produziert, zu verändern. Zitat von der Documenta-Seite. Das kann man jetzt so verstehen, dass sich diese Veränderung darauf bezieht, den politischen Einfluss Israels in Palästina zurückzudrängen. Man kann es als einen identitären palästinensischen Ansatz verstehen. Da ist nun entscheidend oder kommt nun ein Blogbeitrag ins Spiel eines Bündnisses gegen Antisemitismus in Kassel. Da wurde nun der Vorwurf erhoben, dieses Kollektiv habe eigentlich auch einen sehr engen Bezug zu einem palästinensischen Kulturzentrum, das sich Cultural Center al-Sakakini nennt und benannt nach einem Schriftsteller und arabischen Aktivisten Khalil al-Sakakini, der zu Lebzeiten Hitler-Verehrer gewesen sein soll. Und da wurde dann auch noch sehr viel alles mit allem vermengt in diesem Blogbeitrag. Jedenfalls schlug das doch ein wenig Wellen, auch in der internationalen Presse, sodass also die Documenta sich bemüßigt fühlte zu sagen, nein, wir lehnen jede Art von Antisemitismus natürlich ab. Und inzwischen hat man zur Diskussion und Klärung eben dieser Vorwürfe oder dieser möglichen Verdachtsmomente diese Expertinnen-Gesprächsrunde einberufen, die jetzt am 8. Mai starten soll und die noch einmal all diese Vorwürfe von allen Seiten beleuchten soll.
Und nun also Josef Schuster, der Präsident des Zentralrats der Juden. Was kritisiert er denn ganz konkret?
Ja, Herr Rolke, es läuft eigentlich für mich auf zwei Punkte hinaus. Zum einen kritisiert der Präsident des Zentralrates, dass eben noch keine eindeutige Position gegen jede Art von Antisemitismus bei der Documenta-Leitung gefunden worden sei. Konkret also diese Frage der Kunstfreiheit, die wir eben bei Herrn Geselle ja schon gehört haben, auf die sich also die Documenta beruft und letztlich bei antisemitischen Haltungen auch definitiv enden müsse. Mhm. Das meint Josef Schuster. Und das Zweite ist, und das scheint mir noch viel zentraler aber zu sein, dass der Zentralrat sich überhaupt nicht eingebunden fühlt in die Organisation eben dieser erwähnten Gesprächsreihe. Man hätte dort anscheinend eigentlich gern jemanden aus dem Zentralrat auf dem Podium gesehen oder eine Expertin, die dem Zentralrat nahesteht. Und man scheint jetzt wohl zu befürchten, dass in dieser recht vielstimmigen Expertinnenrunde der Begriff des Antisemitismus irgendwie verwässert werden könnte.
Also wie schätzen Sie das ein? Ist denn diese Kritik von Schuster, dem Präsidenten des Zentralrates, an der Documenta, ist das berechtigt?
Ja, auf der einen Seite schon, Herr Rölke, denn ziemlich blamabel finde ich für die Documenta, auch für die Kulturstaatsministerin, eigentlich, dass kurz vor dem Beginn dieser Gesprächsrunden, die ja Aufklärung und Verständigung schaffen sollen, dass also kurz vor dem Beginn dieser Gesprächsrunden ausgerechnet der Zentralrat der Juden öffentlich darauf hinweisen muss, dass man bislang anscheinend überhaupt nicht eingebunden wurde. Ich frage mich, was ist da eigentlich passiert? Wurde der Zentralrat gefragt, lehnt diese ganze Runde aber im Ganzen ab und hat sich deswegen daraus verabschiedet? Oder wurde er vielleicht völlig übergangen, wurde ihm nur eine Zuschauerrolle zugewiesen? Die zweite Frage, die ist wesentlich schwieriger, finde ich, ob die Documenta nun tatsächlich antisemitische Inhalte irgendwie duldet. Und das scheint mir so ein wenig eine Neuauflage dessen, was wir 2020 über den Umgang mit Kulturschaffenden, die der BDS-Bewegung nahestehen, diskutiert haben. Also dieser BDS-Bewegung, die sich Boykott, Divestment and Sanctions nennt, also den Boykott Israels fordert. Dagegen hatte sich ja damals auch eine Initiative für Weltoffenheit gegründet von Intellektuellen, auch jüdischen Intellektuellen. Und die haben sich eben gegen dieses Totschlagargument des Antisemitismus gewehrt. Explizit könnte man sagen, der Verdacht, der jetzt bei Josef Schuster durchzuhören ist, ist, versteht sich die Documenta jetzt etwa auch als eine Veranstaltung der Weltoffenheit, die irgendwie alles toleriert, auch so verdeckten Antisemitismus bei einzelnen Teilnehmern? Und das muss sehr mühsam und auch sehr ausdauernd, glaube ich, ausdiskutiert werden, sehr geduldig, weil dafür einfach gar keine schnelle Erklärung und Lösung vorhanden ist. Da geht es um sehr unterschiedliche Auslegungsweisen von Antisemitismus.
Jetzt also unmittelbar diese dreiteilige Diskussionsrunde. We need to talk. Glauben Sie denn, dass das ausreicht, dieses Diskutieren, um den Vorwurf des Antisemitismus damit zu entkräften?
Also die beteiligten Expertinnen haben einen sehr diversen Blick auf die Thematik. Es sind vor allem im Verlauf dieser Gesprächsreihe ja auch nicht nur Fragen des Antisemitismus selbst, sondern auch die Frage, wie deckt sich dieser Antisemitismusbegriff zum Beispiel mit Debatten des Postkolonialismus, die wir natürlich auch führen? Wie überschneidet oder wie grenzt sich das voneinander ab? Und für mich wirkt es nach wie vor so, eigentlich in den Verlautbarungen auch zum Beispiel von PolitikerInnen wie der hessischen Kulturministerin Dorn, so als sei man auf Seiten der Documenta-Leitung zumindest immer noch ein bisschen überrascht, dass so ein Verdacht, Antisemitismus irgendwie zu dulden, überhaupt bestehen könne. Und natürlich bekennt man sich eben dazu, gegen Antisemitismus zu sein, aber es gibt eben mittlerweile doch sehr, sehr vielfältige Deutungen dessen, was als Antisemitismus ja verstanden werden könnte. Also alle Verantwortlichen betonen ständig, man ist im Gespräch, aber da verwundert es eben doch sehr, dass der Zentralrat der Juden gerade sagt, wir waren bisher von diesem Gespräch ausgeschlossen. Das darf eigentlich nicht passieren.
Kunst und Politik, dieses Spannungsfeld ist mächtig aufgeladen, kurz vor Beginn der Documenta im Juni. Jetzt also diese dreiteilige Reihe We Need to Talk, die erste Runde am Sonntag. Die Hintergründe hat uns Carsten Probst erläutert. Ich danke Ihnen, Herr Probst.
Danke Ihnen auch.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Und die kommen jetzt von Bettina Ritter.
Das Moskauer Bolschoi-Theater hat 2 Aufführungen von regierungskritischen Regisseuren ausgesetzt. Betroffen sind die Oper Don Pasquale von Timofey Kuljabin und das Ballett Nureyev von Kirill Serebrennikov. Beide hatten sich öffentlich gegen den russischen Militäreinsatz in der Ukraine ausgesprochen. Das Theater begründete die Streichung nicht. Der 52-jährige Serebrennikov war Anfang April nach Berlin ausgereist. Der 37-jährige Kuljabin soll sich inzwischen ebenfalls im europäischen Ausland befinden. Nach Angaben des Bolschoi-Theaters wird es statt der bislang geplanten 3 Aufführungen von Nureyev eine Inszenierung von Spartakus des sowjetischen Komponisten Aram Khatschaturjan zeigen. Diese Oper war schon Anfang April im Bolschoi aufgeführt worden. Nach Angaben des Theaters wurden mit den damaligen Einnahmen hinterbliebene russischer Soldaten unterstützt, die in der Ukraine gestorben waren. Das Bolschoi-Theater kündigte zudem an, statt der von Kuljabin inszenierten komischen Oper Don Pasquale von Donizetti die Oper Der Barbier von Sevilla von Rossini auf den Spielplan zu nehmen. Der Digitalisierungsschub während der Pandemie hat die soziale Spaltung an den Schulen teilweise verstärkt. Das ist das Ergebnis einer Studie, die die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft in Berlin vorgestellt hat. Demnach sind die Mittel nicht immer bedarfsgerecht verteilt worden. Um die Schwierigkeiten zu beheben, fordert die Gewerkschaft ein transparentes Monitoring, das auch soziale Indikatoren berücksichtigt. Dazu gehörten mehr zeitliche, finanzielle und fachliche Ressourcen an den Schulen, auch für die IT-Wartung. Zudem müsse der Digitalpakt umfassend evaluiert werden. Der Streaming-Anbieter Netflix streicht die Produktion mehrerer Animationsserien. Das berichtet die Deutsche Presseagentur. Demnach ist davon auch das Projekt Pearl betroffen, die erste Animationsserie des britischen Prinzen Harry und Herzogin Meghan. Darin sollte es um die Abenteuer eines 12-jährigen Mädchens gehen, das auf seinem Weg von historisch bedeutsamen Frauen geprägt wird. Netflix hatte zuletzt ein Quartal mit sinkenden Nutzerzahlen verbucht.
Über das skandalöse Urteil gegen den türkischen Menschenrechtsaktivisten und Mäzen Osman Kavala haben wir am vergangenen Montag hier in Fazit berichtet. Er wurde wegen versuchten Umsturzes der türkischen Regierung im Zusammenhang mit den Gezi-Protesten von 2013 zu lebenslanger Haft verurteilt. Alle internationalen Beobachter waren sich einig, das war ein durch und durch politischer Prozess. Mit Kavala wurden auch 7 weitere Mitangeklagte wegen Beihilfe verurteilt, und zwar zu je 18 Jahren. Eine davon ist Çiğdem Mata, eine türkische Filmproduzentin. Welche Bedeutung sie in der türkischen Filmszene hat, was ihr vorgeworfen wurde, das möchte ich nun von dem Theaterregisseur und Filmemacher Adiran Figueroa erfahren. Er hat 2 Filme über Kavala gedreht und er ist jetzt zugeschaltet. Schönen guten Abend.
Hallo, schönen guten Abend. Danke für die Einladung.
Çiğdem Mata also wurde zu 18 Jahren verurteilt. Was genau wurde ihr denn vorgeworfen?
Ja, so genau lässt sich das nicht sagen. Es hat sich jetzt zuletzt so rausgehört, auch aus der Ferne, wenn man den Prozess verfolgt, dass Çiğdem Mata unter anderem vorgeworfen wurde, dass sie einen Film über die Gezi-Park-Proteste machen wollte, der letztendlich aber nie erschienen ist. Und das war dann letztendlich auch ein Grund, für den sie angeklagt war. Ihr wurde auch vorgeworfen, dass sie die Gezi-Park-Proteste mit unterstützt haben soll, beziehungsweise bei der Finanzierung geholfen haben soll, was natürlich total die absurde Anklage ist, weil das eine Bürgerbewegung ist und man das nicht so einfach auf dem Reißbrett organisieren kann.
Also ein Film, der gar nicht zustande gekommen ist als Grundlage eines Urteils, das ist ja wirklich grotesk. Sie kennen Çiğdem Mata sehr gut, haben mehrmals die Woche Kontakt mit ihr gehabt. Haben Sie denn seit vergangenen Montag etwas von ihr gehört?
Nein, habe ich nicht. Ich hatte ganz kurz Kontakt zu ihrem Mann. Wir haben uns geschrieben, aber ich hatte keinen Kontakt. Und es war wirklich so, dass vom einen Tag auf den anderen man sie nicht mehr erreichen konnte. Sie wurde auch direkt verhaftet und befindet sich jetzt in Istanbul im Gefängnis und kann über ihre Anwälte kommunizieren, aber ansonsten kann man nicht mit ihr sprechen.
Ich hatte es gesagt, Sie haben 2 Filme über Osman Kavala gedreht, Herr Figueroa. Der erste Film basiert auf Briefen, die er aus dem Gefängnis geschrieben hat. Er ist ja bereits seit 4 Jahren in Haft. Was für einen Menschen lernt man denn in diesen Briefen durch diese Briefe kennen?
Man lernt einen Menschen kennen, der ruhig ist, der sehr besonnen, wie ich finde, über seine Situation spricht, sehr ehrenvoll reagiert, auch über seine Werte auch respektvoll spricht, trotzdem aber den türkischen Staat, besonders die Regierung, scharf anklagt und sagt, dass er zu Unrecht im Gefängnis sitzt.
Und der andere Kurzfilm, der ist gerade vor 2 Wochen, glaube ich, fertig geworden von Ihnen. Er wiederum, der Film basiert auf Briefen von Familienangehörigen und Freunden an Osman Kavala in der Haft, also genau die umgekehrte Richtung. Und eine der Erzählstimmen ist Ihre Produzentin Çiğdem Mata. Und wir hören das einfach mal, wie sie diesen Brief liest.
Sevgili Osman.
Lieber Osman, seit du verhaftet wurdest, möchte ich wie alle deine Freunde jeden Tag meine Hände ausstrecken, um dich dort rauszuziehen. Wir verfluchen jeden Tag, den du dort verbringst. Aber deine Willensstärke gibt uns Kraft. Die meisten meiner inhaftierten Freundinnen erscheinen mir in meinen Träumen. Dieser Satz erklärt unsere Situation sehr gut. Neulich habe ich von dir und Professorin Ayşe geträumt. Du warst frei.
Das also die Stimme von Çiğdem Mata. Und jetzt sitzt sie selbst im Gefängnis, zu unvorstellbaren 18 Jahren Gefängnis verurteilt. Herr Figueroa, da bekommt diese Stimme, dieser Klang dieser Stimme ja eine ganz neue, eine ganz andere Bedeutung.
Ja, es ist ein Stück weit absurd, aber auch tragisch, dass die Briefe, die unter anderem auch eben von Çiğdem Mata vorgelesen wurden, jetzt ja im doppelten Sinne nochmal klingen, eben weil Çiğdem jetzt in Haft ist. Uns war es wichtig, dass wir die Briefe eben von Angehörigen, von Freunden, von Unterstützern, eben auch von Leuten lesen lassen, sprechen lassen, die in diesen Fall involviert sind, die aber auch den Fall gut kennen und eben eine persönliche Beziehung dazu haben. Leider ist es jetzt so, dass Çiğdem's Stimme gleichzeitig aber auch eine Stimme aus dem Gefängnis.
Überlegen Sie, diesen Film vielleicht etwas zu ändern oder zu ergänzen? Ich könnte mir vorstellen, dass Sie da auch ja, einen gewissen Handlungsbedarf sehen.
Die Filme stehen trotzdem für sich alleine, aber wir haben eine Art von Intro-Text, einen Outro-Text, besonders für Zuschauer, die den Fall Osman Kavala nicht so gut kennen, also eher für ein internationales Publikum. Und dort wird über Osman Kavala gesprochen, dort wird auch der Fall eingeordnet. Und diesen Text müssen wir jetzt mit Çiğdem Mata's Situation ergänzen.
Wie sind insgesamt diese Filme eigentlich entstanden, Herr Figueroa? Als Protest gegen die erste Verurteilung von Osman Kavala?
Es war so, dass ich die Möglichkeit hatte, 2019 eine Künstlerresidenz in der Türkei zu machen und habe dort unterschiedlichste Künstler kennengelernt. Und wenn man mit diesen Künstlern spricht, merkt man ganz schnell, dass es eine wichtige Künstler, der Künstler unterstützt hat, unterschiedliche Künstler in der Türkei, aber eben auch europäische Künstler unterstützt hat. Ich habe im Vorfeld meiner Residenz in der Türkei auch das Glück gehabt, Osman Kavala kennenzulernen, 2-mal. Einmal bei einem Filmscreening in Istanbul, wo ich meinen Film über den NSU gezeigt habe, und einmal hier in Berlin bei einer Theaterpremiere. Und genau diese Kombination aus diesem persönlichen Kennenlernen, aber eben auch mit den Gesprächen mit den Künstlern, habe ich gemerkt, dass ich einen Film darüber machen möchte, weil es eine große Ungerechtigkeit ist und Osman Kavala ebenso wichtig.
Nochmal zurück zu dem Prozess, zu dem Urteil, zu dieser Gefängnisstrafe. Gibt es denn Hoffnung, dass die Anwälte gegen dieses Unrechtsurteil irgendwie erfolgreich vorgehen können? Gibt es internationale Unterstützung? Wie schätzen Sie das ein?
Ja, natürlich. Hoffnung gibt es immer, auf jeden Fall. Nur die derzeitige Situation scheint ziemlich verhärtet zu sein. Man muss in der Tat darauf hoffen, fast schon, dass es eine neue Regierung kommt und dass man so die politischen Gefangenen frei bekommt. Ich weiß, dass die Anwälte in Revision gehen wollen und dann wird man schauen, was passiert. Aber in der jetzigen Situation ist man ein Stück weit auch verzweifelt, aber eben auch wütend. Aber man muss wirklich hoffen, dass sich die Politik in dem Land ändert.
Neben dem türkischen Mäzen und Menschenrechtsaktivisten wurden auch 7 Mitangeklagte zu je 18 Jahren verurteilt. Darunter auch die Filmproduzentin Çiğdem Mata. Sie ist die Produzentin auch der Filme von Adrian Figueroa, dem Filmemacher und Theaterregisseur. Herr Figueroa, Dankeschön.
Ja, vielen Dank, dass ich da sein konnte. Vielen Dank.
Sie hören Fazit, die Kultur vom Tage. Filme unter anderem aus Griechenland, aus dem Kaukasus, aus Island, 148 Spiel- und Dokumentarfilme aus 34 Ländern, die waren zu sehen beim Festival Crossing Europe in Linz. Heute ist es zu Ende gegangen. Nach 2 Pandemiejahren fand das Festival dieses Jahr fast wieder unter normalen Bedingungen statt. Wolfgang Martin Hamdorf berichtet.
Es ist irgendwie ansteckend. Man weiß zwar nicht genau als Kind, was ist Krieg, aber man spürt die Angst der Erwachsenen und das färbt sich eigentlich auf uns selber, aufs Kind auch irgendwie ab.
Das ist ganz egal gewesen, ob das jetzt ein Erwachsener war, ob das ein Kind war. Die Bomben sind gefallen.
Die letzten Kriegstage in Wien erinnert von Frauen und Männern, die damals Kinder waren. Die Zeitzeugen, die nie zu sehen sind, korrespondieren mit beeindruckenden Archivbildern, viele davon Amateuraufnahmen. Der Film Viaje al Sol, Reise in die Sonne, eröffnete das Festival und erzählt von einer Reise dieser teils traumatisierten Kinder nach Portugal, weg aus dem zerstörten Österreich. Vor 5 Jahren war das für Regisseur Ansgar Schäfer noch ein Stück abgeschlossener Geschichte.
Aber jetzt auf einmal wird der Film brandaktuell und das ist ja eigentlich nicht nur überraschend, sondern eigentlich auch erschreckend, würde ich sagen. Ja. Und das berührt einen natürlich, also die Parallelen sind einfach zu eklatant, zu klar. Ja.
Der Überfall russischer Truppen auf die Ukraine habe das Festival kalt erwischt, sagt Sabine Gebetsreuter, die das Festival gemeinsam mit ihrer Kollegin Katharina Riedler zum ersten Mal leitet.
Als der Krieg begann, waren wir natürlich so wie alle geschockt. Wir haben natürlich dann schon diskutiert intern programmatisch, wie können wir reagieren, aber wir sind dann halt auch zum Schluss gekommen, in der kurzen Zeit jetzt irgendwie wirklich ein solides Ukraine-Special zum Beispiel, was manche Festivals jetzt machen, aus dem Boden zu stampfen, wo man dann auch sagt, man macht das fundiert mit Gästen oder macht ein Panel, das hätten wir auch nicht mehr hingekriegt und es war zu wenig Zeit.
Aber die großen Themen Krieg, Gewalt, Vertreibung, Flucht und das Schicksal geflüchteter Menschen waren trotzdem auf dem Festival präsent. Auch die Filme aus anderen europäischen Krisengebieten über Blutrache in Albanien, Flüchtlinge in Griechenland und andere politische und soziale Brennpunkte ließen unwillkürlich an die Ukraine denken. Dagegen wirken die Filme aus und über die Ukraine fast wie aus der Zeit gefallen. So wirkt der mit jungen Laiendarstellern unbeschwert und lebensnah inszenierte ukrainische Jugendfilm Stop, Zemia von Katharina Gornostai heute auch wie eine Hommage an die Zeit vor dem Krieg. Man fragt sich am Ende des Films, was wohl aus den jungen Erwachsenen geworden ist im belagerten Kiew.
Also meine persönliche Wahrheitssuche, die basiert eben darauf, sich diesem medialen Hype nicht so hinzugeben oder dass ich mich da versuche rauszuhalten oder auch zu sehen, was steht dahinter.
Vor 4 Jahren begann der österreichische Medienkünstler Harald Hund für seinen Essayfilm über futuristische Sowjetarchitektur auf der Krim Russen und Ukrainer zu interviewen. Da war die Krim zwar immer noch in den Schlagzeilen, ein Krieg in dieser Form aber undenkbar. Nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine wirkt der Film Sanatorium Druzhba heute wie der Abgesang auf eine unmögliche ukrainisch-russische Freundschaft.
Das ist over, also ich weiß nicht, wie man das kitten könnte. Das ist auch das x-te Mal, also 2004 die Orange Revolution, damals gab es schon Wahlbetrug, das war schon ein Versuch sozusagen von der Bevölkerung, sich unabhängig von Russland zu machen, von dieser Beeinflussung, von dieser Korruption, die da auf allen Ebenen stattfindet. Ja. Dann Maidan wieder 2014 und jetzt sozusagen ist das dritte Mal, dass Russland hier eingreift.
Viele Filmemacher haben ihre Protagonisten über lange Zeit hinweg begleitet. So lebte die Georgierin Ketevani Kapnatze über Monate hinweg mit einem Fußballclub aus lesbischen Frauen. Öffentlich zeigen kann sie den Film in Georgien nicht, sagt die Regisseurin, denn das würde ihre Protagonistinnen gefährden. Die Homophobie im Land sei zu stark, rechtsradikale Gruppen würden direkt aus dem Nachbarland unterstützt.
Of course, Russia is finding a lot of right-wing groups who are then attacking and killing and beating up queer people in streets of Georgia.
Russland unterstützt gezielt rechtsradikale Gruppen in Georgien, die dann Schwule und Lesben schlagen, verletzen und töten. Das ist auch ein Aspekt des aktuellen Ukraine-Krieges. Russland will auch seine Kultur durchsetzen.
Auch dieses Jahr bot Crossing Europe wieder eine Reise quer durch die Brennpunkte und Konflikte des Kontinents. Viele Filme beeindruckten durch die Nähe zu ihren Protagonisten. Ein exzellentes Beispiel dafür ist der deutsche Dokumentarfilm Nazim, der die gleichnamige afghanische Protagonistin mit ihrer Familie über 8 Monate im Flüchtlingslager Moria begleitet, bis es durch einen Brand vernichtet wird. Die Protagonistin stellte den Film selbst in Linz vor.
Ich verstehe nicht viel von Politik, aber ich hoffe, dass Menschen diesen Film sehen, die über Politik entscheiden und etwas bewirken können. Jeder, der diesen Film sieht, wird vielleicht verstehen, dass Menschen in den Lagern, auch wenn es ihnen schlecht geht, sich einfach über ein wenig Interesse an ihrem Schicksal freuen. Schon kleine Verbesserungen in den Lagern sind eine große Hilfe für viele Menschen.
Die Afghanin Nazim beim Filmfestival Crossing Europe in Linz. Heute ist das zu Ende gegangen, Wolfgang Martin Hamdorf berichtete. Und nun hier in Fazit der Blick in die Feuilletons von Arno Orzesek.
Liebe Eltern, in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung denkt der Schriftsteller Linus Reichlin über Fragen nach, die Sie interessieren dürften, vielleicht sogar, Gott bewahre, demnächst interessieren müssen. Ließe man das eigene Kind zum Militär gehen? Würde man den Sohn hergeben, wenn die Militärpolizei an die Tür klopft? Und wenn ja, welches Konzept läge der inneren Einwilligung zugrunde, dass der Sohn in den Krieg zieht? 26 Jahre lang hat man versucht, dem Sohn Schwierigkeiten zu ersparen. Aber wäre ein russischer Angriff eine Schwierigkeit, die man ihm ersparen oder eine, die er meistern muss? Die Antwort von Linus Reichlin fällt erfreulich klar aus, ohne natürlich für alle Eltern verbindlich zu sein. Im furchtbarsten Fall müsste man eben auch den einzigen Sohn hergeben, innerlich. Man müsste, wenn er in seiner Entscheidung zwischen Bali und dem Gefechtshelm schwankt, schweigen, dürfte ihn nicht zur Desertion ermutigen. Denn man könnte nicht guten Gewissens die anderen Söhne in einen Krieg ziehen sehen, den man für notwendig hält, während der eigene seine Schnorchelausrüstung für den balinesischen Padang Beach einpackt. Linus Reichlin in der FAZ. Um Mobilmachung in Deutschland geht es auch im Feuilletonaufmacher der Süddeutschen Zeitung, vorerst allerdings um rhetorische Mobilmachung. Unter dem Titel »Freunde, nicht diese Töne« bürstet Hilmar Klute all jene ab, die zurzeit den wohlfeilen Ertüchtigungsrefrain »Putin versteht nur Stärke« singen. So ziemlich am lautesten in Klutes Ohren übrigens Marie-Agnes Strack-Zimmermann. Klute wirft der FDP-Politikerin eine unverstellt brutale und hohnlachende Verachtung jener Intellektuellen vor, die Waffenlieferungen an die Ukraine kritisch sehen. Strack-Zimmermann habe die eiskalte neue Schneidigkeit zum Geschäftsmodell erhoben, wettert der SZ-Autor. Der hackstrammen Konsensanordnung von grün bis rechts zugunsten maximaler Waffenlieferungen kann Klute nichts abgewinnen und er spottet über Menschen, die offenbar einen Zweitwohnsitz in Putins Kopf unterhalten und also wissen, was der denkt. Der Putin-Versteher von heute ist nicht mehr sein Verhandlungspartner, sondern sein Fernpsychiater. Es schlägt gerade aber auch die Stunde der vorsätzlichen Falschversteher, die aus jedem, der wägt und zweifelt, einen Täter machen. Spiegelkolumnist Sascha Lobo bezeichnet die Teilnehmer des Ostermarsches als Lumpenpazifisten und Mahatma Gandhi salopp als sagenhafte Knalltüte. FAZ-Redakteur Simon Strauß vergleicht den Philosophen Jürgen Habermas, der die Abwägungen von Olaf Scholz verteidigt, direkt mit dem AfD-Zyniker Alexander Gauland. Schwer erbost Hilmann Klute in der SZ. Der Krieg, wie könnte es anders sein, beeinflusst auch den diesjährigen Eurovision Song Contest. Russland wurde ausgeladen, die Ukraine gilt vielen Umstände halber als Favorit. Und darum möchte der Berliner Tagesspiegel von dem Musikjournalisten und Contest-Kommentator Peter Urban wissen, glauben Sie, dass das ukrainische Kalusch Orchestra mit dem Song Stefania gewinnt? Die Solidarität für die Ukraine wird sicher auch auf der Bühne eine Rolle spielen, vermutet Urban. Ob sich das nachher auch in der Stimmverteilung niederschlägt, weiß ich nicht. Ein ESC-Gewinn hilft der Ukraine nicht unbedingt viel. Musik kann keine Kriege beenden. Aber sie kann anklagen und Trost spenden. Das ist ihre Aufgabe. Präsident Zelensky hat bei der Grammy-Verleihung zu den Musikerinnen gesagt, bitte seid nicht still, sagt weiter die Wahrheit und unterstützt uns auf diese Weise. Denn wir kämpfen ja auch, um weiter Musik machen, leben und lieben zu können, wie wir es gewohnt sind. Leben und lieben, wie wir es gewohnt sind. Kürzer und schöner lässt sich kaum formulieren, auf welches Ziel alle Kriegs- und Friedensbemühungen hinauslaufen sollten. Allerdings trauen wir dem coolen Wolodymyr Selenskyj auch zu, dass er den ukrainischen Soldaten im Feld die Parole zuruft, die der FAZ als Überschrift dient. Friss, was dich fressen will.
Der Blick in die Feuilletons von Arno Orzesek. Und das war's, unser heutiges Fazit mit Eckhard Röke am Mikrofon. Ich danke für Ihr Interesse. Guten Abend.